es ist ja keine Liebesheirat, es ist ja wirklich wie so eine Zwangsheirat. Die sind halt aneinander gekettet, regieren noch nicht mal 4 Monate und sind eigentlich ziemlich durch miteinander, weil egal welches Thema du jetzt aufrufst, kann ich dir halt sagen, Friedrich Merz möchte das und Lars Klingbeil möchte aber das.
Wir haben gestern in der Folge über die Union gesprochen, vor allem über das, was jetzt auf die Regierung zukommt, wie Friedrich Merz agiert und am Rande auch ein bisschen darüber, was Lars Klingbeil so vorhaben könnte oder auch nicht vorhat. Und meine Kollegin Angelika Hellemann ist mit Lars Klingbeil unterwegs. Sie ist in der Ukraine. Sie begleitet ihn bei seinem Besuch bei Ukraines Präsident Wladimir Zelensky. Und da gibt es eben nicht nur die Ukraine als Thema, sondern auch die Frage, wie geht es finanziell in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren weiter? Was ist mit dem Etat? Der Finanzminister muss einsparen und gleichzeitig Dinge wie die Hilfe für die Ukraine verkünden. Und die Frage ist, wie geht es für Klingbeil weiter und wie geht es in dieser Regierung weiter? Und das wollen wir heute besprechen mit Angelika, mit dem Fokus eben auf die SPD und darauf, wie schwer das für Klingbeil jetzt wird. Ich grüße dich, Angelika.
Hallo, Paul.
Angelika, der Weg nach Kiew mit dem Zug, mit dem Vizekanzler und Finanzminister. Jetzt ist die Sommerpause bald zu Ende. Auch Lars Klingbeil hatte ein bisschen Urlaub. Was macht er für einen Eindruck auf dich?
Naja, eigentlich war alles so schön geplant. Lars Klingbeil, Antrittsbesuch in der Ukraine. Er war immer ein großer Unterstützer der Ukraine. Und wollte jetzt auch mal zeigen, dass eben nicht nur Merz Außenpolitik macht für Deutschland, sondern auch die SPD mit ihrem Vizekanzler und Finanzminister. Und dann hagelt ihm kurz vorher Merz dazwischen, indem er beim Landesparteitag der CDU Niedersachsen ziemlich ausrastet und die SPD verkloppt. Und sagt, dass er total unzufrieden ist mit der Regierung und jetzt aber mal so richtig Knall auf Fall und den Sozialstaat zusammenkürzen will, was natürlich die Laune bei den Sozialdemokraten nicht gerade verbessert hat und Lars Klingbeil das Leben natürlich schwer macht, weil er hier in der Ukraine sehr als Einheit immer wieder mit Merz auftritt, immer wieder betont in engster Abstimmung mit Friedrich Merz würde er dies und jenes versprechen.
Jetzt sagst du, Friedrich Merz hat da ziemlich hingelangt, so habe ich die Sätze auch verstanden. Michael Bröker, der am Tag vorher zu Gast war, sagte mir, naja, in der SPD wisse man so langsam, wie damit umzugehen ist, wenn Friedrich Merz mal einen raushaut beim Landesparteitag. Das würde man gar nicht mehr so wahnsinnig ernst nehmen, weil das eben diese Situation beim Parteitag sei und das könne man schon einordnen. Wie geht das Lars Klingbeil? Es gibt ja in diesen Zügen, wenn man in die Ukraine unterwegs ist, immer auch Hintergrundrunden, aus denen du nicht direkt zitieren darfst, aber kannst du mal deinen Eindruck schildern, wie das bei Klingbeil so ankam und wie die gesamte SPD da momentan drauf schaut?
Also die Politiker, die nach Kiew fahren, die bekommen immer ein VIP-Abteil, die manchmal sehr plüschig sind. Lars Klingbeil saß in einem sehr goldenen und war eigentlich ganz gut drauf. Jetzt kommt aber das Aber. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Profis, die versuchen, das gerade runterzureden. Also der Fraktionschef, der parlamentarische Geschäftsführer, die sagen alle, ja, war eine Parteitagsrede, muss man nicht so ernst nehmen, muss man nicht so hochhotten. Allerdings sagen sie das eher in die eigene Partei rein, weil sie da nämlich merken, dass sich die Abgeordneten sehr wohl aufregen und die normalen Mitglieder und sich fragen, warum macht er das? Warum haut er uns einen rein? Und das Problem ist ja, Bärbel Baas, die Arbeitsministerin und Co-SPD-Vorsitzende, die bereitet gerade Bürgergeldverschärfungen vor. Das heißt, sie bewegt sich eigentlich in Richtung Union und nach all diesen Sätzen macht Merz ihr eigentlich das Leben schwerer und verkleinert ihren Raum. Und Lars Klingbeil selbst ist relativ stabil und kann damit umgehen. Allerdings, was, glaube ich, der gesamten SPD am meisten wehtut, ist die Ansage, die soll doch mal bitte industriefreundlich werden, weil das so komplett mit ihrem eigenen Selbstbild crasht, weil die SPD sich eben als die Partei für Industriearbeiter, für Industrie, für Arbeitsplätze sieht. Und das ist ein Angriff, der tut schon weh und der hat auch bei Lars Klingbeil Zuckungen zumindest ausgelöst.
Merz hat ja in Frage gestellt, ob die SPD das überhaupt kann, ob sie das will, also diese Reform, und hat gesagt, dass sie da jetzt mal in Tritt kommen müsse, sinngemäß. Was sind denn die Ideen von Lars Klingbeil, von Bärbel Baas, wie es in den nächsten Monaten weitergehen soll? Und wenn er über Steuererhöhung spricht, ist das einfach mal, um auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie, ja, die SPD-Seele zu streicheln, oder glaubt er ernsthaft, dass das mit der Union zu machen wäre, diese Steuererhöhung?
Na, da steckt ein bisschen mehr hinter. Lars Klingbeil hat ja als Finanzminister ein ziemlich großes Problem. Das Problem ist im Jahr 2027 genau 30 Milliarden groß. Das ist nämlich das Loch, was im Haushalt klafft. Im Jahr darauf ist es sogar 60 Milliarden groß. Und Klingbeil ist sogar bereit, beim Bürgergeld härtere Sanktionen gegen Leute, die sich verweigern und so weiter. Also da in eine härtere Gangart zu kommen, also wieder ein bisschen mehr zurück zu Hartz IV und diesem auch fordern. Also nicht nur fördern, sondern wir als Staat, als Gesellschaft fordern etwas ein, dass sich Leute, die Hilfen kriegen, eben auch bewegen müssen. Dazu ist er bereit, aber er sieht, wie übrigens sehr viele Fachleute, dass man mit härteren Sanktionen nicht 20, 30 oder auch nur 10 Milliarden einsparen kann. Das heißt, das ist zwar für ihn wichtig, auch als Symbolpolitik an Menschen, die eben arbeiten und zum Teil eben nicht viel, viel mehr Geld haben als Bürgergeldempfänger. Das findet er wichtig. Er war jetzt neulich im Wahlkampf auch unterwegs und war in Gelsenkirchen und so. Da ist Kommunalwahl. Da wird ihm das auch sehr gespiegelt, dass SPD-Wähler schon auch finden, dass das so nicht weitergehen kann mit dem Bürgergeld. Aber er sieht bei Rente und bei Gesundheit, dass er da nicht rein auf Leistungskürzungen für die normalen Arbeitnehmer draufgehen will, sondern da ist sein Ansatz: Leute, wenn wir hier Einschnitte machen müssen, dann müssen im Grunde genommen alle was leisten, und dann können wir nicht die, die am meisten verdienen oder einen großen Millionen geerbt haben, die können wir nicht draußen vorlassen. Das geht nicht. Und das ist der Punkt, wo sich gerade Union und SPD streiten, zumal ja auch nicht wirklich klar ist, was die Union will. Also wenn man jetzt auf Rente guckt, ja, Schwarz-Rot hat sich auf eine Rentenreform geeinigt, allerdings auf mehr Geld ausgeben. Die SPD hat durchgesetzt, dass das Rentenniveau bei 48% gesichert wird. Das wird dann irgendwann zweistellige Milliardenbeträge kosten. Und die Union hat durchgesetzt, dass die Mütterrente nochmal ausgeweitet wird. Das kostet so geschmeidige 5 Milliarden im Jahr. Also sie machen eigentlich das Gegenteil. Und es ist nicht klar, es gibt dann mal Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, die dann nochmal den Stein ins Wasser wirft und sagt, naja, eigentlich müssen wir länger arbeiten. Wir leben länger, also müssen wir länger arbeiten. Da kommt dann das Reflexhafte der SPD: Nein, auf keinen Fall. Und da reagieren die sehr wütend darauf. Und umgekehrt reagiert gerade die Union sehr wütend darauf, wenn die SPD Steuererhöhungen irgendwie in den Raum stellt.
Was ist denn dann die Strategie von Lars Klingbeil, wenn er das einerseits macht und auf der anderen Seite Friedrich Merz hört, der sagt, unter keinen Umständen? Glaubt Lars Klingbeil, dass Merz da wieder sein Wort brechen muss, wie manche auch mutmaßen, eben angesichts dieser 30 Milliarden Schulden? Oder geht er davon aus, dass er da jetzt hart bleiben muss?
Ich glaube, er hofft, dass es irgendwann so eine Einsicht in Realitäten gibt, wenn man mal wirklich guckt, wie groß sind die Löcher. Es ist ja nicht nur der Haushalt. Bei der Krankenkasse fehlen mindestens 12 Milliarden. Also überall muss gestopft werden. gekürzt werden oder es müssen neue Geldquellen aufgetrieben werden. Und das wird sehr, sehr hart. Man muss sich mal angucken, was passiert, wenn mal gespart wird. Die Ampel hat das ja mal versucht, dann hat es riesige Proteste gegeben, dann hat sie irgendwie fast alles wieder selber zurückgenommen. Und den letzten Punkt, die Subventionierung von Agrardiesel zu streichen, also dass Landwirte günstiger tanken können für ihre Trecker, das hat jetzt Schwarz-Rot wieder zurückgenommen. Es ist also relativ schwer, in unserem Land gerade Sparmaßnahmen durchzukriegen, weil dann immer alle sagen, wir müssen sparen, aber bitte nicht bei mir. Und ich glaube, dass so ein bisschen die Hoffnung ist, naja, die Union wird schon sehen, wie schwer es ist und sie werden dann eigentlich nicht drumherum kommen, weil, das ist ja das zweite Problem, Schwarz-Rot hat ein bisschen gehofft, ach, dann kriegen wir richtig Wirtschaftswachstum, haben wir sprudelnde Steuereinnahmen, das verkleinert doch auch unser Finanzloch. Nur die Wirtschaft springt halt gerade nicht an, sondern sie schrumpft.
Wie analysiert Klingbeil diese Tatsache, die du ansprichst, dass die Wirtschaft eben weiter schrumpft? Und wir hören ja durchaus auch ja schlimme Zahlen aus Teilen der Industrie, der Autobauer vor allem, aber auch anderen deutschen Industrien. Wie viel Sorge macht ihm das?
Das macht ihm Sorge. Vor allen Dingen macht es ihm Sorge, dass gerade so, naja, die schlechte Laune, die die Regierung selber verbreitet. Ich glaube auch, dass die SPD-Seite, also Klingbeil und auch etliche andere, es nicht so richtig nachvollziehen können, dass der Kanzler sich hinstellt und sagt, ich bin total unzufrieden. Ja, das sind eben nicht die Impulse. Wirtschaft funktioniert ja auch viel mit Psychologie, dass man sagt, ja, das ist, jetzt läuft's richtig gut im Land und jetzt nehme ich mal als Unternehmer Millionen, Milliarden in die Hand, um in ein neues Werk zu investieren oder mir einen neuen Fuhrpark zuzulegen oder sowas.
Aber wenn jetzt Merz was anderes gesagt hätte, also da hätte man sich doch lächerlich gemacht, oder? Angesichts des Zustandes momentan, der Zahlen, die wir sehen, aber eben auch das, wie die Regierung in den letzten Wochen und Monaten vor der Sommerpause agiert hat.
Ja, das stimmt. Ich finde es ganz spannend. Also wir hatten mal einen Kanzler, Olaf Scholz, der hat immer alles schön geredet und gesagt, Problem, Problem, es gibt kein Problem, gehen Sie weiter, läuft alles super. Und Merz macht jetzt aber genau das Gegenteil. Das sorgt aber eben auch für Frust und sorgt nicht dafür, dass die sich angucken und sagen, ja, jetzt, wir reißen das zusammen. Also das, was sie ausstrahlen wollten, die Zuversicht, den Optimismus, dass man es zusammen hinkriegt und das Land auf Vordermann bringt, das ist eben auch das Signal, was er eben gerade nicht ausgestrahlt hat. Und da hadert die SPD ein bisschen mit und versteht nicht so richtig und sagt, hallo, es ist auch Psychologie. Wenn wir alle sagen, dass es schlecht ist, dann glaubt auch irgendwann gar keiner mehr an uns.
Was ist denn das Rezept von Klingbeil, von der SPD, dass es wirtschaftlich wieder aufwärts geht mit Deutschland? Denn wir reden viel über den Streit und der eine sagt Steuererhöhung, der andere sagt, wir müssen aber Reformen machen. Also hat die SPD eine größere Idee oder haben sie eine neue Idee, so nenne ich es jetzt mal, im Vergleich zu den letzten Jahren, denn sie haben ja immer mitregiert, bei der Frage, wie wir uns in Deutschland verändern müssen?
Naja, was sie gemacht haben, also worauf sie sehr stolz sind, ist ja ihr Wachstumsbooster. Der fängt ja jetzt gerade erst an. Das haben sie ja kurz vor der Sommerpause, haben sie da den Weg frei gemacht, dass Firmen jetzt besonders stark Investitionen abschreiben können, also 30% für die nächsten 3 Jahre, also im Grunde genommen in 3 Jahren Investitionen abschreiben können. Das geht sehr, sehr schnell. Das ist dann, sollte ein großer Anschwung sein für Investitionen und sie hoffen immer noch darauf, dass das irgendwann wirkt und klappt. Keiner weiß, ob das jetzt wirklich passiert. Und sie müssten eigentlich sehr viel in der Regierung klären. Sie müssten auch mit der Wirtschaftsministerin mal sprechen, die bei dem ganzen Energiebereich ja offenbar völlig andere Vorstellungen hat als die SPD und übrigens völlig egal, wer jetzt recht hat. Aber es ist halt schwierig, wenn Frau Reiche den grünen Stahl anzweifelt, Herr Klingbeil aber weiter darauf setzt. Frau Reiche die Solarförderung stoppen möchte, Herr Klingbeil sie fortführen will. Frau Reiche überhaupt die erneuerbaren Energien nicht mehr so richtig ausbauen will, Lars Klingbeil aber schon. Frau Reiche sagt, also das mit dem Netzausbau, das ist total schwierig und vor allen Dingen ist es mega teuer, das kostet 600 Milliarden, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Und Lars Klingbeil der Meinung ist, doch, wir müssen sogar sehr schnell weiter vorangehen, weil das die Wirtschaft in eine Situation bringt, dass sie wirklich nicht mehr weiß, in welche Richtung will denn die Regierung eigentlich gehen. Und da müsste sehr schnell was geklärt werden.
Du sprichst die unterschiedlichen Positionen an, die eben nicht nur in dem Bereich sind, was jetzt Energie, Wirtschaft angeht, sondern in ganz vielen Bereichen. Und gestern da auch mit Michael Brücker drüber gesprochen. Was ist denn eigentlich, wenn die gar nicht zusammenkommen? In diesen großen Fragen, Steuern, Sozialreform, Wirtschaftsreform, dann heißt es immer, ja, müssen sie aber, denn es gibt keine Alternative. Aber momentan sind die doch so weit auseinander und du bist jetzt Berichterstatterin auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren und hast auch schon große Koalitionen gecovert vor dieser oder sogenannten großen Koalition. Ich kann mich an keine erinnern, wo es, sag ich mal, am Anfang schon so schwierig und so weit auseinander schien, oder?
Hast du völlig recht. Ich habe ja mal kurz nach dem Ampelbruch irgendwann gesagt, dass die nächste Regierung noch schlimmer wird, weil eigentlich ja klar war, dass es wieder eine Konstellation geben muss über die Lager hinweg und mir gerade so ein bisschen die Kraft zum Kompromiss oder zum gemeinsamen großen Wurf fehlt. Da haben mich alle angeguckt und gedacht, ich sei verrückt geworden. Manchmal gucken mich jetzt Leute an und sagen, vielleicht hast du dann doch recht, weil es ja tatsächlich, sie regieren noch nicht mal 4 Monate und sind eigentlich ziemlich durch miteinander, weil egal welches Thema du jetzt aufrufst, kann ich dir halt sagen, Friedrich Merz möchte das und Lars Klingbeil möchte aber das. Und das ist schon tatsächlich schwierig und die Abgeordneten untereinander haben auch relativ wenig Bock da drauf. Also der SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch und der Unionsfraktionschef Jens Spahn, die haben ja alle Abgeordneten zu einem gemeinsamen Grillabend eingeladen. Der soll am 17. September dann in Berlin stattfinden und es gibt genug Abgeordnete, die einem jetzt schon sagen, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock da drauf, zumal sie vor allen Dingen erstmal vorher nochmal die Personalie der Richterwahl gelöst haben wollen. Und auch da ist es halt so, da hat es ja von Anfang an nicht richtig funktioniert. Schwarz-Rot hat nur eine Mehrheit von 12 Stimmen und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und anstatt dass das disziplinierend wirkt, geht es bei Geheimwahlen immer schief. Also Friedrich Merz ist im ersten Wahlgang nicht zum Kanzler gewählt worden, weil ihm Abgeordnete seiner eigenen Fraktion und der SPD-Fraktion die Gefolgschaft verweigert haben. Die Richterwahl findet auch geheim statt und es war klar, Brosius Gersdorf, die SPD-Kandidatin, kriegt wahrscheinlich vielleicht keine Mehrheit, weil so viele in der Union sagen, können wir nicht mittragen. Und so richtig traut sich keiner mehr zu prophezeien, was die eigentlich noch hinkriegen und wo sie sich wirklich aufeinander verlassen können.
Aber was will denn die SPD? Was hörst du da aus der Fraktion? Also wenn sie sagen,
es ist ja keine Liebesheirat, es ist ja wirklich wie so eine Zwangsheirat. Die sind halt aneinander gekettet und da gibt es halt die einen, die halt sagen, wir müssen mit denen regieren, weil das ist die einzige Regierung, die ohne AfD-Beteiligung geht. Sonst müsste es Schwarz-Blau geben. Das geht nicht. Wir können keine Rechtsradikalen an die Regierung lassen, dann wird auf Nazi-Deutschland verwiesen, auf die historische Verantwortung und deswegen müsse man jetzt die Zähne zusammenbeißen, es müsse irgendwie klappen. Und dann gibt es jetzt, das sind noch sehr, sehr wenige, aber die sind so gefrustet, dass die sagen, also da wächst so ein bisschen die Oppositionssehnsucht. Die SPD hat ja keine andere Koalitionsmöglichkeit, also es gibt ja kein, also ein Linksbündnis oder so ist ja weit von einer Mehrheit entfernt. Die SPD ist ja sogar wesentlich kleiner als die AfD im Bundestag. Aber die sind so gefrustet, dass die sagen, nee, wir können hier jetzt nicht die ganze Zeit falsche Kompromisse mitmachen, dann schreddern wir uns selber und dann gehen wir halt lieber raus. Das ist eine eindeutige Minderheit gerade noch, aber die gibt es halt auch und die muss man alle irgendwie einfangen. Und das wird immer schwieriger, weil das Frustpotenzial übereinander, das steigt.
Wenn du sagst, die Abgeordneten gibt es, die dann sagen, dann gehen wir lieber raus. Was meinen die damit? Und wie groß ist diese, ich nenne es jetzt mal, Fraktion innerhalb der Fraktion?
Klein, so richtig. Es bekennt sich ja keiner so richtig offen dazu. So die Fraktionsoberen sagen so eine Handvoll vielleicht. Aber man weiß es auch nicht so genau, weil die Leute das ja sich nicht auf die Stirn schreiben. Und das fängt ja jetzt auch gerade an. Bei den geheimen Wahlen, viele sagen ja vorher nicht, ich werde nicht wählen. Wenn man sich die Wahl von März, die schiefgegangen ist, anguckt, da hat es ja vorher Zählappelle und sonst was gegeben und alle haben brav genickt und haben gesagt, wir wählen. Und dann, Überraschung, fehlten halt sehr viele Stimmen.
Aber selbst wenn es nur eine Handvoll ist, weil das ist ja eine interessante Argumentation, zumindest insofern, dass es etwas anderes darstellt, als wir sonst so hören, auch in der Öffentlichkeit, weil die nämlich sagen, es gibt gar keine Alternative. Sind das auch Leute, die dann sagen, ja gut, dann ist es halt so und dann, weiß ich nicht, macht die Union eine Minderheitsregierung oder auf was setzen die dann?
Ich glaube, die denken gar nicht so weit. Das ist einfach erstmal Frust entladen. So nach dem Motto, ich kann das alles hier nicht mehr mittragen. Dazu hat ja Friedrich Merz, indem er die Richterwahl zu einer Gewissensentscheidung gemacht hat, solche Wahlen werden eigentlich nie als Gewissensentscheidung gebrandet, sondern Gewissensentscheidungen sind immer nur Abstimmung, da geht es um Leben und Tod, also zum Beispiel Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbrüche, also so hochethische Sachen. Da wird dann oft der Fraktionszwang aufgegeben und die Abgeordneten finden sich so querbeet zu Gruppen zusammen. Ansonsten herrscht im Deutschen Bundestag schlichtweg Fraktionszwang. Und die, da sagen die Abgeordneten, naja, wir haben uns jetzt so oft gequält schon und die SPD hat zum Beispiel da etliche mit extremen Bauchschmerzen die Aussetzung des Familiennachzugs mit beschlossen, aber haben sich da eben in die Verantwortung reingequält. Und wenn sie dann jetzt hören, naja, die Richterwahl ist halt eine Gewissensentscheidung, dann entdecken die eben sehr schnell auch wieder ihr eigenes Gewissen und sagen, warum sollen wir eigentlich die Klöpse sein, die hier immer brav für den Koalitionsfrieden alles mitmachen und für die andere Seite gilt das nicht. Das ist jetzt so die SPD-Sicht. Die Unionssicht ist halt, die sind halt auch unzufrieden und die sagen, es gibt doch hier eine konservative Mehrheit im Land, warum sollen wir hier die ganze Zeit linke Politik machen? Und wenn das, dieses Gefühl überall vorherrscht, weil bei der Union gibt es ja auch Abgeordnete, also Saskia Ludwig sagt das relativ offen, damit zählt sie aber zu einer absoluten Minderheit, die eigentlich lieber mit der AfD koalieren will. Aber manche andere stehen eben auch unter dem Verdacht. Dann reicht das eben irgendwann sehr schnell, so eine 12-Stimmen-Mehrheit auch mal zu schreddern.
Jetzt bist du gerade mit dem Vizekanzler und Finanzminister in der Ukraine. Und Klingbeil hat der Ukraine weitere Unterstützung versprochen. Neben Waffen ist damit eben auch finanzielle Unterstützung gemeint. Jetzt sind wir im vierten Kriegsjahr und wenn wir in die USA schauen, dann wird es nicht einfacher, die Ukraine zu unterstützen. Donald Trump macht sehr offen klar, dass die USA gar nichts mehr zahlen werden, dass die Europäer die gesamten Kosten übernehmen. Und wenn man über Europa spricht, gerade im Zusammenhang mit der Ukraine, dann ist häufig in Deutschland im Besonderen gemeint, bedeutet Deutschland oder auf Deutschland könnten noch weitere Kosten zukommen. Gerade vor dem Zusammenhang der Etatplanung und der Debatten, wo man sparen kann. Wie schwer ist das für Klingbeil, die Ukraine-Politik auch seinen Wählern zu erklären und stößt er da an Grenzen?
Ich glaube, das wird zunehmend schwierig. Er ist da sehr, sehr fest, er ist da sehr, sehr entschieden. Was ihm hilft, ist, dass er die Kosten für die Ukraine außerhalb der Schuldenbremse, also mit Sonderkrediten finanzieren kann. Das heißt, wenn er zum Beispiel entscheidet, oder kann es ja nicht alleine entscheiden, wenn die Koalition entscheidet, die Ukraine braucht neben den eingeplanten 9 Milliarden für Waffen nochmal weiteres Geld, weil die Situation so ist, oder wir müssen nochmal ein spezielles Drohnenprogramm finanzieren oder irgendein Artillerieprogramm, dann kann er dieses Geld einfach zusätzlich als Sonderkredit aufnehmen und muss es nicht im Haushalt irgendwo anders rauskürzen.
Aber das heißt, er gibt ja trotzdem Geld aus und das Gefühl in der Bevölkerung oder ein Gefühl, genau, womit ja die AfD Wahlkampf macht und auch die Linken und BSW, ja, für die Ukraine ist viel Geld da und für uns ist nichts da.
So, und das wird kommunikativ sehr, sehr schwierig. Sigmar Gabriel hat damals in der Flüchtlingskrise 2015 sehr schnell gesagt, die Leute sagen, für die ist alles da und für uns habt ihr kein Geld. Und wenn jetzt die ganze Zeit über Leistungskürzung, Sozialstaat müssen wir verkleinern, gesprochen wird und parallel darüber, dass man die Ukraine-Hilfe erhöhen muss, weil das wichtig ist, weil hier die Freiheit und dann eben auch die Freiheit für Europa verteidigt wird und es ganz, ganz übel für Europa ausgehen kann, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann ist es trotzdem schwierig, dass in der Bevölkerung nicht was bröckelt und dann sie plötzlich bei Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen sehen, die Leute wollen das nicht mehr mittragen. Da werden sie noch mal ziemlich nacharbeiten müssen. Und ich glaube, nur Sätze wie hier wird auch unsere deutsche Freiheit verteidigt, das wird nicht reichen.
Und es geht ja dabei nicht ausschließlich um die Frage, was die Unterstützung in der Ukraine angeht, sondern eben auch zum Beispiel um viele Ukrainer, die in Deutschland Bürgergeld bekommen. Und wenn man das europäisch vergleicht, dann ist die Quote derjenigen, die nicht arbeitet, also die in Deutschland Bürgergeld empfängt, sehr viel höher als zum Beispiel in Polen, wo jetzt gerade der Präsident, der neu gewählte, massiv Druck macht, genau auf diese Flüchtlinge. Und es gibt ja auch schon Debatten darum. Wir haben aus der CSU dort Vorstöße gehört, die dann von der SPD abgelehnt wurden. Aber wie wird das Thema besprochen? Das ist ja durchaus sensibel, auch für SPD-Wähler, die vielleicht sagen, Moment mal, also wie kann das sein? Ich habe hier Jahrzehnte in die Sozialversicherung einbezahlt. Das ist doch für den Notfall gedacht und jetzt bekommen hier sehr viele Ukrainer Bürgergeld und haben oder ja finden schwierig eine Arbeit oder wollen vielleicht auch nicht so richtig.
Ja, Lars Klingbeil hat für die Ukraine-Reise jetzt nochmal Zahlen offengelegt und da kommt nach den Berechnungen seines Ministeriums heraus, dass die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge von Februar 2022 bis Dezember 2024, also das letzte halbe Jahr oder gute halbe Jahr, taucht da schon gar nicht mehr drin auf, 25 Milliarden gekostet hat.
Das ist, um welche also Kosten geht es da alles bei den 25 Milliarden?
Das ist das Bürgergeld, das ist Kosten der Unterkunft, also Wohnungen, all das.
Also abgerechnet, da sind jetzt nicht die Waffenunterstützung ist da nicht.
Nein, nein, das ist wirklich nur die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland. 17 Milliarden sind für Waffen ausgegeben worden, 25 Milliarden für die Flüchtlinge und dann hat es noch zum Beispiel zivile Hilfe gegeben. Putin bombardiert ja sehr gerne auch Energieeinrichtungen, um die Bevölkerung hier in der Ukraine zu quälen und gerade im Winter und dann muss die ganz schnell wieder aufgebaut werden. Und für all diesen Zivilschutz braucht die Ukraine eben auch Geld. Da sind dann nochmal knapp 7 Milliarden geflossen.
Und wie geht er mit diesen Zahlen um? Sagt er weiterhin, das, was die CSU da sagt, ist purer Populismus, da gehe ich nicht mit oder problematisiert er das?
Er hat sie erstmal offengelegt, vielleicht hilft das sogar. Manchmal ist es ja richtig, selber darüber zu reden, damit nicht andere darüber reden und sich zum Beispiel die AfD das Thema noch mehr krallt. Und die Regierung ändert ja gerade was. Also die Ukrainer, die da sind, die sind im Bürgergeld. Die bleiben auch im Bürgergeld, es sei denn, sie haben einen Job. Aber alle neu ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine, und das sind immer wohl noch, also es gibt, die Zahlen schwanken, aber zum Teil sind das eben auch etliche tausend pro Monat, die neu ankommen in Deutschland, die sollen jetzt nicht mehr automatisch Bürgergeld bekommen, sondern wie andere Flüchtlinge aus, egal, Syrien, Irak, woher auch immer, die sollen dann nur Asylbewerberleistungsansprüche haben. Das heißt, das ist ungefähr 100, sind gute 100 Euro im Monat weniger, die sie dann an Leistung bekommen.
Und hat der Finanzminister, gut, da ist jetzt eher Bärbel Baas gefragt, aber haben Sie eine Idee, wie man mehr Ukrainer in Arbeit bekommen kann? Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht davon ausgehen können, dass es irgendwie einen schnellen Frieden gibt. Wir haben in den letzten Wochen ganz viel über die Gipfel und das gesprochen, was es da im Hintergrund gibt, und sieht ja nicht danach aus, dass es irgendwie eine schnelle Waffenruhe oder einen Frieden geben könnte. Und das bedeutet, dass Millionen Ukrainer vielleicht auf Dauer oder sehr viele Jahre in Deutschland bleiben werden und möglicherweise auch gar nicht mehr zurückkehren, je länger sie in Deutschland bleiben, die Kinder zur Schule gehen, Deutsch lernen. Das bedeutet ja, da ist eine Herausforderung da, dass man es besser schafft, dass sie auch Jobs annehmen. Denn es gibt ja viele Firmen, die gerade Fachkräfte suchen in Deutschland oder auch einfachere Jobs.
Ja, die SPD setzt da immer noch so ein bisschen auf das Prinzip Hoffen und glaubt auch, und es gibt ein paar Arbeitsmarktforscher, die ja da recht geben, schauen wir mal, dass es besser ist, die Ukrainer eher besser auszubilden, also nicht in den gering qualifiziertesten Hilfsjob ganz schnell reinzupressen, weil die Leute dann oft ein paar Wochen arbeiten, dann die Arbeit wieder verlieren und dann fängt so ein Ping-Pong-Spiel an, sondern sie mit Sprachschulung, mit Ausbildung zu fördern, dass sie dann einen vernünftigen Job, von dem sie auch wirklich selber leben können, annehmen können. Das ist so eine Streitfrage. Bringe ich jemanden ganz schnell irgendwo rein und wenn das irgendwie eben nur Tische abräumen oder der Abwasch in einem Restaurant ist, also hinten in der Küche, was ja theoretisch jeder kann, abwaschen, oder versuche ich doch, denjenigen stärker zu integrieren, dass er einen besseren Job hat. Es gibt Untersuchungen, dass bei den Flüchtlingen, die damals aus Syrien und dem Irak und so weiter kamen, dass da Deutschland langfristig sogar zum Teil eine ganz gute Integration gelungen ist. Aber es ist natürlich ein sehr zäher und langer Weg. Und gerade weiß ich nicht, ob da die Geduld ausreicht oder man dann sagt, nein, das geht so nicht. Arbeit, 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 weil man kann ja auch argumentieren, wer arbeitet, ist unter Kollegen, der lernt auch die deutsche Sprache vielleicht viel schneller als in irgendwelchen Sprachkursen. Oder dass es zumindest eine Kombination gibt, damit man sozusagen viele Alltagsbegegnungen hat, damit Menschen sich dann ja besser integrieren können.
Angelika, zum Abschluss, mit welchem Gefühl fährt Klingbeil wieder weg aus der Ukraine, also kommt in Deutschland an? Und mit welchem Gefühl geht er jetzt in diese nächsten Wochen, in die nächsten Monate? Wann wird das mit der Richterin oder dem Richter, wer auch immer da Kandidat oder Kandidatin ist, wann wird das geregelt? Was sind so die ersten Themen, wo er versuchen will, eine Wende hinzubekommen, auch in der Öffentlichkeit?
Aus der Ukraine, wenn man jetzt nur das Thema Ukraine nimmt, glaube ich, fährt er mit einem guten Gefühl weg, weil er sich mit all seinen ukrainischen Gesprächspartnern sehr gut verstanden hat. Und es natürlich auch ein schönes Gefühl ist, wenn man überall sehr herzlich empfangen wird. Ihm wurde überall gedankt für die Unterstützung. Da hat es also keinerlei Kritik gegeben, sondern es war ein großes Umarmen. Aber jetzt weiß er, fährt er dann im Zug in die Probleme wieder zurück, weil es dann eben darum geht, dass die Koalition sehr, sehr schnell sich zusammenrauft und den Ball der Richterwahl, den hat er jetzt erstmal seinem Fraktionschef hingelegt, Matthias Mirsch, der muss das jetzt mit seinem Pendant, mit Jens Spahn von der Union irgendwie sehr schnell klären. Da lehnt er sich ein bisschen zurück und sagt immer, das ist ja die Aufgabe der Fraktion. Aber natürlich weiß er, wenn das schief geht, hat er genauso ein Problem. Das heißt, er muss da schon ein bisschen gucken und helfen und machen und auch auf Merz einwirken. Und ich glaube, er muss Merz nochmal in den nächsten Tagen unter vier Augen vielleicht mal klar machen, was so an Ansprache hilft und was eher sehr schädlich ist, damit man zu gemeinsamen Ergebnissen kommt. Und dann will ja tatsächlich Bärbel Baas im September die Vorschläge vorlegen, wie man beim Bürgergeld schärfer wird. Also nicht mehr 10% Sanktionen, was ja ein bisschen albern ist. Also im Moment ist es so, wenn man irgendwie die Termine verschlumbaselt und einfach nicht hinkommt, sich bei seinem Menschen im Jobcenter nicht meldet, nicht reagiert, dann wird diesen Beziehern als große Strafmaßnahme das Bürgergeld für 10% für einen Monat gekürzt. Na Donnerwetter, das ist natürlich eine Strafe, die haut so richtig rein. Das will man ändern, da will man gleich auf 30% gehen der Kürzung. Das wird ein bisschen helfen, erstmal so die Lage zu beruhigen, aber wahrscheinlich wird es dann sehr schnell losgehen, wenn man durchrechnet, wie viel könnte das denn bringen, dass dann ganz schnell der Ruf kommt, das reicht nicht. Und dann müssen tatsächlich irgendwann mal Klingbeil und Merz übernehmen und sich tief in die Augen gucken und sagen, okay, was kriegen wir denn jetzt gemeinsam hin und was nicht?
Angelika, wir schauen weiterhin, du schaust weiterhin. Erstmal bleib sicher, solange du noch in der Ukraine bist. Und ich bedanke mich sehr für deine Analysen.
Danke, lieber Paul.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.